Hey zusammen, ich bin Franny und ich heiße euch herzlich willkommen bei Die Buchcouch, der Podcast über Bücher, das Lesen und wichtige Herzensthemen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, hallo, hallo und welcome back zu einer neuen Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr gefreut habe, seit ich das Buch gelesen habe, was Ende letztes Jahr war. Und heute habe ich mir wieder die wunderbare Pham auf die Buchcouch geholt. Pham, du darfst gern schon mal hallo sagen, wenn du möchtest.
Hallo!
Ja, und wie ihr es euch wahrscheinlich schon denken könnt und Titel gelesen habt, oder wenn ihr natürlich aktiv auf Instagram seid und mich oder Pham verfolgt habt, wisst ihr, dass wir eine Blogtour zu Dreams Made of God gemacht haben. Und wie könnte es anders sein, muss da auch eine Podcast-Folge her. Das gehört sich ja so, das gehört zum guten Ton. Und deswegen ist Pham heute das zweite Mal hier zu Gast bei die Buchcouch. Und ich freue mich einfach schon sehr, diese ganzen Fragen zu stellen, die ich mir vor, weiß ich nicht, ein paar Tagen ausgedacht habe. Ja, und ich hoffe, du freust dich auch.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Fragen.
Ja, du kennst sie ja schon. Und einige kennen dich ja vielleicht auch, aber manche vielleicht nicht. Deswegen dachte ich mir, starten wir trotzdem immer wie gewohnt mit diesem Anfangsformat, was wir hier bei die Buchcouch haben. Also erzähl mir mal. Und deswegen, liebe Pham, für die Leute, die dich noch nicht kennen, dachte ich mir, du kannst dich ja trotzdem gerne nochmal vorstellen. Also, wer bist du? Gut, das ist jetzt schon ziemlich offensichtlich. Aber was machst du so neben dem Schreiben? Was ich auch mal sehr wichtig finde, hast du aktuelle Buch- oder Serientipps? Also hau gern mal raus und stell dich erstmal vor, falls Leute dich wirklich noch nicht kennen sollten.
Okay, also hi, ich bin Pham, ich bin 26, wohne in Berlin und genau, also ich arbeite ja als Autorin, deswegen bin ich ja jetzt hier, aber ich arbeite auch als Lektorin, also ich überarbeite auch die Bücher anderer Autoren, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und also viel mit Geschichten sozusagen den ganzen Tag befasst.
Ja.
Und ja, also es hört irgendwie nie auf, was ja auch schön ist. Mhm. Und genau, Serien und Buchtipps. Ich bin irgendwie momentan, also ich habe früher nie Hörbücher gehört und jetzt bin ich irgendwie so voll obsessed. Ich habe mir jetzt auch so ein BookBeat-Abo geholt und so. Und habe jetzt angefangen, die Throne of Glass-Reihe mir wieder mal reinzuziehen. So richtig, richtiges Throwback irgendwie. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Aber tausend Sachen auf einmal. Also das finde ich irgendwie so geil mit diesen Hörbüchern, dass man ja irgendwie tausend verschiedene Sachen auf einmal
hören
kann.
Ja.
Also Throne of Glass macht mich gerade sehr glücklich, auf jeden Fall. Aber ich höre auch sowas wie Homo Deus oder weißt du, so ganz, ganz verschiedene Sachen.
Und das macht sehr viel Spaß. Das finde ich sehr schön, weil ich meine, ich bin ja bekennender Sarah J. Maas-Fan. Das ist Throne of Glass mit meiner ersten Fantasy-Reihen, ja. Ich habe sie ja auch tätowiert. Also, sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet.
Ja, es macht einfach voll viel Freude, auch was nochmal zu hören, was man ja schon kennt und so.
Das ja, so. Und Hörbücher, also ich habe die ja, weiß ich nicht, als ich angefangen habe zu lesen vor ein paar Jahren, auch gar nicht gemocht und jetzt könnte ich mir das gar nicht mehr ohne Hörbücher vorstellen. Gerade beim Einkaufen finde ich das auch super, weil da kriegt man nochmal so viel Input rein, wenn man gerade so es auch sonst nicht schafft, vielleicht zu lesen als Alternative, finde ich das mega, also...
Ja, geht sehr mir gut. Genauso.
Sehr gut. Aber was mir auch so als Frage jetzt noch so zwischendurch aufkam, hast du da nicht manchmal so ein Overload, wenn es nur bei dir um Geschichten geht? Oder ist das gar nicht so der Fall, sondern hat eher einen positiven Effekt auch auf dein Schreibleben?
Also es gibt schon so ein gewisses Overload. Also so, ich merke dann halt, dass ich so Phasen habe, wo ich zum Beispiel einfach weniger lese.
Ja.
Also es ist mehr so ein Lese-Overload, weil man sitzt ja den ganzen Tag am Laptop und man schreibt den ganzen Tag und liest das, was man selber geschrieben hat, aber halt auch die Bücher von den Autorinnen, die ich halt lektoriere und dann ist es halt einfach den ganzen Tag lesen. Und dann habe ich halt Phasen gehabt, wo ich dann einfach abends lieber eine Serie geguckt habe und so. Ist ja auch eine Geschichte, aber halt in einem anderen Format. Also an sich, glaube ich, kann ich kein Overload an Geschichten kriegen, aber ich glaube, so ein Overload vom Lesen, deswegen finde ich jetzt Hörbücher auch so top, weil das irgendwie dann ganz gut hilft.
Gute Alternative dann auch, ja, das stimmt. Aber du hast ja quasi dein ganzes Leben den Büchern verschrieben. da ist schon wieder ein Knoten in der Zunge, aber finde ich natürlich trotzdem sehr, sehr schön.
Ja.
Und was mich auch brennend interessiert hat und vielleicht auch die Leute, die auch schon die Folge letztes Jahr gehört haben, es ist ja wirklich genau fast ein Jahr her, dass wir die Folge zu den Carters aufgenommen haben. die Babys. Wie erging es dir denn, nachdem du deine erste Trilogie veröffentlicht hast? Und hast du irgendwie manchmal ein bisschen Sehnsucht nach den Carters? Oder bist du einfach froh, dass irgendwie dieser ganz große Meilenstein jetzt erstmal geschafft ist und du dich halt jetzt zum Beispiel auf neue Projekte fokussieren kannst?
Also, es ist natürlich schon so, dass man es irgendwie schade ist, sich so zu verabschieden von der Geschichte. Also vor allem, wenn man halt mit den Charakteren nicht nur ein Buch verbringt, sondern drei. Das ist natürlich dann irgendwie, man kennt sie dann irgendwie gut sozusagen. Und das ist immer ein bisschen schade. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, dass ja neue Geschichten sich auszudenken auch super viel Spaß macht. Also man braucht ja irgendwie den Raum für was Neues dann. Und das, also mein Gehirn ist dann auch so, das hat dann neue Ideen und nicht alle davon sind gut. Aber trotzdem hat es Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie, klar vermisst man die Carters und so, aber man ist dann auch froh, irgendwie neue Geschichten zu erzählen und sind die Charaktere einem auch wieder wichtig. Also das ist irgendwie, man gibt ja quasi was auf und kriegt was Neues sozusagen, deswegen, ja.
Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch sehr schön, wenn jetzt irgendwie neue Leser, Leserinnen dazukommen, die die Carters jetzt noch nicht kennen, sondern erst sozusagen die Münchner Clique kennenlernen und dann auf die Carters so stoßen. Das ist halt dann auch wahrscheinlich auch so wegen, ja, das waren die Ersten. So, ne?
Ja, schon, ja. Die hatten schon so einen gewissen Stellenwert. Das waren dann so die, mit denen es angefangen hat, ja.
Ist auch richtig. Und ich möchte bitte niemals die Frage, was mein Lieblingsbuch von dir ist, weil es könnte ich niemals in meinem Leben sagen. Ich habe ja schon wieder ein Buch von dir gelesen, was ja irgendwie noch gar nicht publik ist, was ja noch so sehr secret ist. Ich könnte es nicht sagen. Es ist einfach viel zu schwierig. Ja, deswegen diese Frage bitte niemals stellen. Aber man könnte ja jetzt schon sagen, du bist jetzt ja schon sehr etablierter, als es letztes Jahr zum Beispiel der Fall war, als Autorin. Du stehst irgendwie mehr in diesem krassen Autorinnenleben. Und wie läuft es so mittlerweile bei dir ab? Also hast du eine Schreibroutine und wie entstehen so generell neue Geschichten in deinem Kopf? Du hast ja auch gerade gesagt, es gibt da schon sehr viel und nicht alles ist eine fertige Buchidee auch am Ende. Das kennen wir ja alle. Aber ja, in deine Geschichten verliebe ich mich ja immer Hals über Kopf. Also musst du ja irgendwie einen sehr schlauen Masterplan in deinem Leben haben.
Also eigentlich nicht so. Also das Ding ist, also ich habe das Gefühl, wahrscheinlich hat man das nie. Also man hat ja dann doch Imposter-Syndrom. Deswegen, ob man sich jemals so richtig etabliert fühlt, ist dann die Frage. Aber ich glaube so, auch das so mit Routineeinheiten ist halt auch schwierig, wenn man selbstständig ist. Oder zumindest mir fällt es schwer. Also es ist dann dieses Ding, dass es ja nicht nur ist, okay, ich schreibe jeden Tag, sondern dann hat man zwischendrin noch ein Release und dann braucht man neue Autorenfotos und dann macht man sowas Schönes wie hier beim Podcast sein und so und ich lektoriere ja noch und dann kommt so eine Routine durcheinander. Deswegen habe ich nicht wirklich eine Routine. Also ich habe so ein, ich schreibe mir mal auf, wie viel ich schreibe, an welchen Tagen, um so ein bisschen so das zu tracken.
Ja.
Aber zum Beispiel, was mir zum Beispiel hilft, also wenn ich zum Beispiel neue Ideen habe, die jetzt nicht gezielt kommen leider, ich kann das jetzt nicht steuern, aber es ist, wenn man irgendwie unterwegs ist und man sieht irgendwas und hat eine neue Idee und nicht alles davon ist geeignet, ein ganzes Buch zu werden. Manchmal ist es so eine Idee und man weiß, okay, die gibt nicht genug her oder so, aber wenn ich die ausarbeiten will, in meinem Kopf gehe ich gern schwimmen, weil da ist es irgendwie ruhig und dann kann ich so drüber nachdenken. Also das ist eine, vielleicht etwas, was zu meiner Routine gehört, wenn ich, ich versuche, was Neues mir auszudenken.
Das passt ja auch zu einem deiner Figuren aus der neuen Reihe. Und nein, den lernt ihr jetzt bald kennen und den werdet ihr wahrscheinlich sehr, sehr mögen. Ich bin mir sehr sicher.
Ich hoffe auch.
Aber es ist ja Band 2. Und ich habe in Band 2 sehr viel geweint. Und das, und es ist ja bei mir wirklich so privat bin ich schon sehr emotional und weine oft und schnell beim Lesen, aber nie. Und deswegen ist das schon ein hoher Stellenwert, dass du das geschafft hast. Aber ihr habt ja erstmal nur Band 1 von euch. Das ist zwar auch schon eine ziemlich harte Nuss, aber ich fand Band 2, da hast du nochmal schön so mit so einem Hammer draufgehauen. Sie grinst. Also ist sie sich da schuldbewusst? Ja?
Ja, also Band 2 ist mir aber auch beim Schreiben schwer gefallen. Ich glaube, daran liegt es auch viel, dass es dann so rübergekommen ist. Ja. Aber dass du da geweint hast, also es ist komisch, wenn ich sage, es freut mich, dass du da geweint hast.
Ist okay. Du darfst es sagen.
Okay.
aber es ist ja auch Ende August, an meinem Geburtstag kommt das Buch übrigens raus.
Perfekt.
Das musste sein. Deswegen, ihr könnt euch auf was freuen. Wir können ja, wir sind schon kurz dabei, aber was ist denn so generell? Hast du irgendwie schon Pläne für deine Zukunft als Autorin? So ein bisschen was weiß ich ja schon. Du darfst ja eh nichts verraten, das ist ja klar, deswegen kannst du es ja so ein bisschen leicht nur anschneiden. Aber was mich natürlich auch interessiert, bleibst du NA-Romance treu? Traust du dich oder willst du irgendwie was Neues wagen? Hast du schon neue Geschichten, du am liebsten sofort schreiben möchtest, wenn du könntest und Zeit hättest? Also erzähl gern mal.
Also ja, das ist ja immer dieses, ich hasse das ja eigentlich auch, wenn so Autorinnen dann immer so sind, so, ja, also ich habe hier was, was hinter den Kulissen abläuft, aber ich darf noch nichts verraten. Und dann bin ich immer so, ach, aber ja, das, man darf halt nicht so. Also was halt als nächstes geplant ist, darf ich halt noch nicht sagen. Wenn ich darf, dann
Aber
werde ich es auch tun.
es ist
Aber
was
es gibt
geplant.
Pläne, genau, es gibt Pläne auf jeden Fall. Ich bleibe dem NA erstmal nicht treu, also vorerst zumindest. Und finde es aber auch cool, so verschiedene so Genres zu schreiben, weil ich auch verschiedene Genres lese. Deswegen, also ich lese ja super gerne NA, aber ich lese auch super gerne andere Genres. Und ich habe verschiedene Ideen und dann ist immer die Frage, okay, wird daraus mal was? Aber das ist ja immer etwas, woran man dann arbeitet. Aber zum Beispiel, was ich total, so ein bisschen so eine absurde Idee, die ich wahrscheinlich auch nie durchsetzen werde, da habe ich auch noch keinen Vertrag, also das spoilert hier irgendwie gar nichts. Aber irgendwie würde ich voll gerne mal so einen Horrorroman schreiben. So einen Roman, der irgendwie, aber so Fantasy-Horror, weißt du, so wie Pans Labyrinth oder so, weißt du, so vom Gefühl her. Irgendwie, ich weiß gar nicht genau wieso. Also es ist irgendwie in meinem Kopf seit ein paar Jahren. Das ist vielleicht irgendwann mal einfach für mich oder so.
Ja, vielleicht kommt dir irgendwann mal so die Idee, keine Ahnung, und dann
Ja.
bist du so, oh ja, das könnte man umsetzen, ne?
Genau,
Also,
genau.
ihr könnt euch also weiterhin auf Lesestoff freuen. Ich finde es aber auch cool, dass du dich traust, so ein bisschen, was heißt auszubrechen, aber halt so in neue Genres halt auch reinzugehen, und dich das zu trauen, weil es ja dann trotzdem wieder irgendwie eine Art Neustart oder Neuanfang ist, ne? Das nochmal eine ganz andere Schiene dann ist. Aber ich bin gespannt und sobald sich da irgendwie was ergibt, weißt du ja, dann ist ja neue Genre auch wieder Zeit für neue Podcast-Folge, ne? Das ist ja
Sehr gerne, sehr
logisch.
gerne.
Und jetzt wollen wir aber erstmal über dein aktuelles Projekt sprechen. Und ich habe diesen sehr langen Part an Fragen wundervoll benannt. Und zwar Glanz und Glamour in der Münchner High Society mit Dreams Made of Gold. Weil das fasst dieses Buch schon sehr gut zusammen, obwohl
Das stimmt.
es ist auch viel mehr als nur Glanz und Glamour. Also es sind
Ja.
auch schon ein paar sehr ernste Themen und wichtige Themen auch mit dabei. Kennen wir ja aber auch schon von dir. Und deswegen starten wir mal mit meinem kleinen, mini-großen Fragenhagel, würde ich sagen.
Bin bereit.
Ja, du bist bereit, das freut mich. So, und bevor wir jetzt ganz, ganz tief in deine neue Reihe beim wunderbaren Reverie Verlag eingehen, ich finde diesen Namen übrigens, ach, das ist richtig schön. Aber es ist Französisch, also kein Wunder.
Muss ja.
Ja,
Französisch ist immer schön.
Ich dachte, wir gehen mal ganz zurück an den Anfang des Buches von Dreams Made of Gold. Denn du hast es mir in unserem, was heißt Vorgespräch, bevor, aber als wir geschrieben haben, schon gesagt. Und deswegen, Fam, du hast dieses Buch dreimal geschrieben, hast du gesagt. Und auch schon vor 3 Jahren begonnen. Das muss man ja erstmal kurz sacken lassen, weil ich war auch so, oh, what? Okay, deswegen musst du jetzt das einfach auch erzählen. Wie, was, warum? Und natürlich möchte ich wissen, was sich seitdem auch in der Geschichte so verändert hat. Also, wenn du es natürlich erzählen möchtest im Detail, aber das ist natürlich jetzt schon sehr interessant, weil 3 Jahre sind ja auch schon eine lange Zeit, ne?
Ja, also sogar jetzt noch länger als 3 Jahre, glaube ich tatsächlich. Also die
Oha.
erste Idee war 2019.
Krass.
Genau, und das, ja, es hat sich so, es war meine allererste New Adult-Idee. Also bevor ich irgendwie die Katers im Kopf hatte oder irgendwas, also Jahre vorher schon. Und das war auch die erste Idee, die ich mal niedergeschrieben habe. Und dann hatte ich irgendwie mein erstes Feedback bekommen und habe es dann noch eine komplette neue zweite Version geschrieben. Die erste und die zweite Version waren aber relativ nah aneinander. Und jetzt das Buch, was jetzt rausgekommen ist, halt gar nicht so. Also das, ich habe auch nicht eine Passage aus der ersten Version ist jetzt im letztendlichen Buch drin. Also nichts habe ich kopiert oder so. Das hat sich irgendwie auch nicht angeboten, aber es hat sich halt auch viel verändert. Also zum Beispiel, das Kaufhaus war zum Beispiel nicht zentral in der Story. Es gab es schon, aber es gehörte zum Beispiel Isaacs Familie und nicht Julies. Und war eher so ein Nebenschauplatz. Und Isaac hieß Noah, was die Leute, die erste Version gelesen haben, super verwirrt. Dann zum Beispiel das Verhältnis zu ihrem Vater war auch ganz anders. Also jetzt bei Dreams Made of Gold ist ja die Story, dass sie ihren Vater ja nie getroffen hat. Ja. Bis halt zum ersten Kapitel dann. Aber dann halt da, also damals in der ersten Version war es so, dass sie, also ihre Eltern quasi verheiratet auch waren und dann haben sich geschieden und sie ist bei ihrer Mutter aufgewachsen. Und okay. Die 10 war, hatte sie kein Verhältnis zu ihrem Vater. Also solche Sachen haben sich dann verändert. Und das meiste ist aber tatsächlich dadurch entstanden, dass aus dem Kaufhaus kein Nebenschauplatz, also aus einem Nebenschauplatz dann ein Hauptschauplatz geworden ist. Und daraus hat sich eigentlich die meisten anderen Änderungen auch ergeben.
Ja.
Dadurch ist dann alles so drumherum gewachsen und ja, es ist sehr, sehr viel anders. Also wirklich, also auch so zum Beispiel, sie hatte keine Halbschwester, sondern eine Stiefschwester. Mhm. Und die war auch viel jünger als Lorena und auch ganz anders von der Art her. Also viele Sachen haben sich da verändert. Aber ja.
Genau. Ja, okay. Das ist ja schon echt einiges, ne? Also ja. Wenn du auch sagst, du hast ja gar keine Fragmente übernommen, hast ja wirklich sehr viel Zeit auch in diese Reihe investiert, ne? Damit die so wird, wie sie auch jetzt ist. Ja, warum das Kaufhaus ja gerade auch für manche Personen so eine wichtige Rolle spielt, weil die ja auch in der Reihe immer mal wieder lesen, besonders in Band 3. eventuell ist das eine ganz tolle Protagonistin da, aber
yes.
Nur mal so mit so einem Augenzwinker, ne? Ja, aber ich finde es echt krass, aber auch cool, dass du an der Idee dran geblieben bist, gerade dass es deine erste Idee war und die jetzt es doch so geschafft hat, ein richtiges Buch oder eine richtige Buchreihe zu werden, ist irgendwie auch voll schön. Da sieht man auch, dass erste Ideen nicht immer, auch wenn sie vielleicht nicht direkt ausgereift sind, eine fertige Buchidee werden können, wenn man sich genug dahinter setzt, dran arbeitet und auch mit Leuten spricht, die einem sagen können, ja, guck mal, nimm doch einfach das. Und dann, wie du sagst, entsteht durch so ein Kaufhaus geführt nochmal was ganz anderes, ja.
Ja, also ein paar Sachen sind auch gleich geblieben. Also es ist nicht komplett anders. Also so irgendwie, Juli ist gleich. Also Juli war, also deswegen war, glaube ich, das Schreiben von dem Buch wie so nach Hause kommen oder wie so eine Wiederkehr, weil Juli war wirklich einfach, wie Juli war so. Und halt vor allem auch ihre Freunde und die WG. Also das waren so die Sachen, die ich sehr, also die noch sehr so sind wie in der ersten Fassung. Das hat es irgendwie überlebt, sage ich jetzt mal, den ganzen Überarbeitungsprozess.
Das ist aber schön, weil die Welt die auf jeden Fall auch kennen und lieben lernen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und weil wir es jetzt gerade schon auch ganz am Anfang angesprochen haben, du hast jetzt erneut in deiner New Adult Romance Reihe sozusagen über die Welt der Reichen und Schönen gesprochen oder geschrieben. Geschrieben hast du, wir sprechen jetzt darüber. Hast du eine kleine Vorliebe über Rich People zu schreiben oder ist es halt einfach irgendwie so, es hat sich wieder richtig angefühlt, genau wie bei den Carters?
Auch als ich deine Frage irgendwie gesehen hatte, war ich so, irgendwie so vorher mir gar nicht so richtig aufgefallen, aber es war tatsächlich keine bewusste Entscheidung. Ich glaube, was eher so quasi etwas ist, worüber ich super gern schreibe, sind diese sehr komplexen Familienverhältnisse. Mhm. Also das ist ja bei den Carters und bei den Kronenbergers sehr, sehr stark vorhanden. Diese Familiendynamiken finde ich halt super faszinierend, drüber zu schreiben. Mhm. Und ich glaube, dass das dann so in so einem sehr reichen Kontext ist, das kam dann so dazu. Aber ich würde sagen, so, dass das quasi erste Gedanke diese Familienkomplexe sind. Und dass das ist, wo ich irgendwie super gern drüber schreibe.
Ja, aber das verstehe ich. Aber du hast jetzt so viele Verflechtungen, die du da reinbauen kannst, ne? Und ich glaube, man muss auch immer erstmal eine Weile rauskriegen, warte, wer war jetzt mit wem verwandt und wer heißt wie. Aber es ist trotzdem, finde ich, auch immer sehr, sehr spannend, ne? Weil es einfach, wie du auch sagst, ganz andere Dynamiken gibt, ne? Alleine, wenn man sich ja vorstellt, wenn Juli und Lorena halt jetzt nicht verwandt wären, wäre das auch schon ganz anders als jetzt als, warte, Halbschwestern, ne? Das ist schon nochmal.
Deswegen gibt's auch den Stammbaum. Also das war auch, ich weiß noch, richtig. Als meine Lektorin und ich irgendwie so die Exposés hatten und sie war dann so, warte, wer ist immer die Cousine von wem und wer ist immer die Halbschwester und der Halbbruder und der Onkel und die Tante und, ne, also es war alles so sehr verwirrend. Deswegen gibt's auch einen Stammbaum im Buch, weil es diese Verwirrung schon beim Lektoratsprozess gab. Und ich hatte damals so sehr ja, wie rudimentär, sage ich jetzt mal, irgendwie so einen Stammbaum aufgekritzelt und dann ihr geschickt und das jetzt der Schöne ist jetzt draus geworden. Und genau, aber zum Beispiel auch in der ersten Version war Lorena nicht mit Juli verwandt. Deswegen fand ich es lustig, dass du den Aspekt angesprochen hast.
Ja, natürlich. Ja. Ich muss immer, wenn es geht, über Lorena aussprechen. Also,
ja, ja,
ich muss
hier logisch,
immer reinbringen. Das, nur so kann ich auch gerecht werden, weil genau das würde sie auch von mir verlangen, natürlich, als Fan der ersten Stunde.
Richtig.
Ja, also im Prinzip hier muss ich ja auch schon treu bleiben. Aber ich möchte gerne nochmal auf die beiden ja schon auch Schauplätze zurückkommen, die ja auch sehr, sehr wichtig sind. Einmal das Kaufhaus und natürlich auch die Hotelkette. Und das sind ja schon so zentrale Places to be, kann man sagen, in deiner Reihe. Magst du uns da so ein bisschen auch mitnehmen, wie das Ganze erbaut wurde von dir und wie es dann quasi dann jetzt bis zur finalen Version dieser Schauplätze, also wie kam dir die Idee? Ja, also wie hast du es auch geschafft, da nicht alles aus den Augen zu verlieren? Weil das ist ja auch schon wieder einiges, gerade beim Kaufhaus, weil das ja so wichtig ist und es ja 1 Million Abteilungen und Stockwerke geführt gibt und Menschen, die da arbeiten. Wie hast du das für dich selber organisiert?
Also tatsächlich war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Kaufhaus in meinem Kopf gebaut habe oder irgendwas skizziert habe und dann erst geschrieben habe, sondern das Kaufhaus ist quasi um die Story drumherum gewachsen. Also es war so ein bisschen dieses, okay, was sind die Dinge, die ich brauche? Was sind die Main-Handlungsorte, die irgendwie von Bedeutung sind? Wie zum Beispiel jetzt im Band 1 Claire's Salon. Und dann halt aber auch dann später vor allem die Kulinarikabteilung. Das ist ja auch diesmal jetzt schon so ein bisschen so mit der Mitternachtsparty und sowas. Das war irgendwie eher, das ist so langsam gewachsen. Also es war quasi erstmal ein Rohbau in meinem Kopf und dann ist immer so mehr dazugekommen.
Ja.
Und das Gleiche auch mit dem Hotel. Also das ist so, das Hotel ist ja nicht ganz so sehr im Fokus, aber ich meine, es gibt vor allem in Band 1 und 2 halt Szenen, die da spielen. Und das ist, glaube ich, ich bin nicht so jemand, der vorher einen Plan macht für sowas und dann irgendwie die Story danach macht, sondern das ist dann eher, okay, wo sind die Charaktere gerade und so, und dann entwickelt sich das so.
Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr cool, irgendwie auch sowas als Setting zu haben, weil es ähnelt sich schon irgendwie teilweise, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, ich hätte erstmal bei Sims wahrscheinlich das 30 Millionen Stunden lang nachgebaut oder so.
Oh mein Gott, was eine gute Idee. Also gut, dass ich da nicht drauf gekommen bin, aber was ich zum Beispiel auch gemacht habe, es gibt ja das KDW hier in Berlin und dann bin ich halt einfach manchmal in dieses Kaufhaus gegangen, einfach um so eine Stimmung zu bekommen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr hilfreich und so. Weil ich meine, wie hektisch das ist und wie laut und so. Und das merkt man ja erst, wenn man da ist. Und
das stimmt.
Da habe ich jetzt zum Beispiel auch mich jetzt nicht gedacht, okay, wie haben die das aufgebaut? Welches Stockwerk? Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es war eher so dieses, okay, wie fühle ich mich, wenn ich da durchlaufe?
Ja, das stimmt. Sehr hilfreich. Und da müssen wir jetzt leider wieder drauf eingehen, im Band 3, den ich ja schon lesen durfte, hast du das ja auch sehr gut beschrieben. Also Lorena ist ja auch so eine Person, sie liebt ja das Kaufhaus so wirklich, weiß ich nicht, würde dafür sterben. Und da haben wir ja öfter so eine Passagen, wo sie einfach ja so durchläuft und so einfach alles wahrnimmt. Und das fand ich immer sehr schön, weil ich mir das genauso vorstellen konnte. Aber das ist ja natürlich perfekt, wenn du ja in Berlin so einen Riesenteil da stehen hast, dann muss man das natürlich auch ausnutzen.
Richtig, richtig.
Hast du sehr gut gemacht.
Danke.
Aber auch unsere deine zwei Protagonisten, Juli und Isaac, kennen ja das Kaufhaus auf, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Weise, beziehungsweise haben sie auch unterschiedliche Verbindungen dazu oder umgehen es eher, zumindest zum Anfang noch. War es von dir so angedacht, dass das Kaufhaus, also sowohl die beiden, aber auch generell irgendwie alle Figuren in der Reihe in bestimmten Punkten immer wieder miteinander verbindet und das sozusagen so eine rote Linie ist, dass es halt auch wirklich so einen zentralen, emotionalen Wert hat und nicht nur als Schauplatz quasi genutzt wird, der ja auch wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja quasi so das, was die Reihe irgendwie verbindet oder zusammenhält. Und das ist so ein bisschen wie bei den Carters mit dem Reality-TV. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt so ein Band gehabt hätte, wo das Kaufhaus nicht drin ist, das wäre dann so, wenn ich ein Carters-Buch schreiben würde, wo gar kein Reality-TV drin ist.
Also geht
so,
gar nicht.
Das passt ja dann nicht genau richtig. Und irgendwie war dann zum Beispiel, ich hatte nämlich auch noch aus 2019, als ich die erste Version von Juli geschrieben habe, hatte ich super viele Ideen für die Charaktere in dieser Welt, welche Stories man noch erzählen könnte. Und habe dann mit meiner Lektorin das besprochen und es war halt dieses Ding, dass damals war ja das Kaufhaus nicht im Vordergrund. Deswegen gab es verschiedene Stories, die nicht da reingepasst haben. Zum Beispiel, ich hatte eine Idee, wie Livs Geschichte wäre. Oder ich hatte sogar Band 2 in meinem ersten Entwurf war Hannah, die Protagonistin. Und habe tatsächlich ein komplettes Buch über Hannah geschrieben, was aber wirklich in meiner Schublade bleiben wird. Das bleibt da. Aber da hatten wir nämlich auch überlegt, ob wir irgendwie Hannah dann auch als Protagonistin nehmen. Aber wir haben gemerkt, dann fehlt so diese Verbindung zum Kaufhaus. Und dann würde das so ein bisschen auseinanderfallen vom Rest der Reihe. Deswegen haben wir uns dann letztendlich dazu entschieden, dass sie halt ein Nebencharakter bleibt zum Beispiel.
Ja, obwohl sie ja auch in der Reihe noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Auf jeden Fall, deswegen hat sie das auch. Also das ist, glaube ich, das ist so ein Überbleibsel von ihrer Geschichte. Also dass sie so einen großen Stellenwert hat, einfach weil ich quasi schon eine komplette Geschichte von ihr im Kopf hatte. Und das musste irgendwo hin.
Da hängt man ja auch dran, ne?
Ja, total, total.
Krass, aber es ist auch, ich meine, es ist ja gut, du konntest ja trotzdem was daraus ziehen. Ne?
Richtig.
Hast die Figur ja nochmal ganz anders kennengelernt. Und ja, ich hätte jetzt ja echt nie gedacht, dass ich Hannah mal so mögen werde. Also es war ja für mich immer ein bisschen so schwierig. Ich weiß nicht, wie ich zu ihr stehe, ehrlich gesagt. Ist ja logisch, welchen Team ich bin. Aber sie ist wirklich eine sehr, sehr spannende Figur. Und es war sehr interessant, das zu lesen. Deswegen, ich werde euch jetzt die ganze Zeit damit nerven, dass diese Bücher total toll sind. Ne? Also, ich wollte es ja nur gesagt haben. Das ist meine inoffizielle Aufgabe für mich. Aber ja, ich möchte auch gerne ein bisschen weiter über Julie und Isaac quatschen, denn jetzt haben wir die schon so gedroppt und ihr wisst wahrscheinlich, weil ihr schlau seid und mal den Klappentext gelesen habt, ne, dass das die beiden Protas sind. Aber lass uns noch mal so ein bisschen mehr über die beiden reden. Wer sind sie überhaupt? Was macht sie aus? Und wer war in deinem Kopf so zuerst da manifestiert? Und wer hat es dir beim Schreiben, ein bisschen schwerer gemacht? Es gibt ja immer so ein paar Problemkinder. Ja, stell uns gerne mal die beiden vor.
Also tatsächlich gab es in dem Buch keine Problemkinder für mich, ausnahmsweise.
Schön!
Ja, also das, ich glaube, ich habe noch nie ein Buch so schnell geschrieben, aber ich glaube, es liegt auch sehr daran, dass ich eben schon so, also dass ich schon zwei Versionen hatte, so.
Ja.
Und in den Versionen war nur Juli die Erzählerin, also es gab Isaacs Perspektive noch nicht. Und obwohl das quasi neu war, fand ich Isaacs Perspektive zu schreiben eigentlich super einfach. Also ich glaube, beide waren schon so lange präsent, dass man dann einfach loslegen konnte, weil in der Regel hat man jetzt nicht 4 Jahre Zeit, um über einen Charakter nachzudenken, bevor man ihn schreibt. Genau, deswegen, das war irgendwie relativ leicht, muss ich tatsächlich sagen. Aber zum Beispiel, weil du ja auch meintest, so, was sie so ausmacht oder was sie für Charaktere sind, das ist so, also ich finde bei Juli, was ich bei ihr mag, ist, dass sie ja auf der einen Seite so zynisch ist, aber irgendwie trotzdem auch sehr hoffnungsvoll. Also so dieser Gegensatz. Also sie tut vielleicht eher zynisch, als sie es wirklich ist.
Ja.
Und ich mag, dass sie so manchmal so diese sehr ruhige, unaufgeregte Art hat. Also ich habe manchmal, wenn ich so Szenen von ihr geschrieben habe, das Gefühl gehabt, wenn ich in der Situation wäre, wäre ich nicht so ruhig.
Ja,
also,
das stimmt.
So ein bisschen. Und trotzdem, es brodelt ja eher in ihr. Und dieses Stillwerden, wenn man überfordert ist, das ist so ein bisschen, da habe ich ihr eine Eigenschaft von mir gegeben und das zu schreiben war dann irgendwie auch sehr leicht. Und Isaac, ich glaube, was ich da so schön fand, war so dieses, okay, er versucht sehr geradlinig zu sein, obwohl das vielleicht gar nicht mal so hundertprozentig ist. Also sehr so dieses, er versucht in so eine Form zu passen, in die er nicht reinpasst. Und das zu schreiben hat auch sehr viel Freude gemacht.
Es hat wahrscheinlich sehr viel Freude gemacht, das zu schreiben, aber im Lesen dachte man sich immer wieder so bei Isaac, möchte ich einfach umarmen, trau dich einfach, mach was du willst. Ungefähr so war das bei mir jedes Mal so, ach nein, sei doch einfach glücklich, mach was du möchtest. So, ne? Weil du hast es einem ja wirklich schwer gemacht, gerade wenn er so eine Person wie Juli hat, die ja so komplett es einfach auslebt, was sie liebt und doch alles verfolgen möchte. Und er dann halt akribisch immer seine Finger wäscht, damit halt bloß nicht zu sehen ist für die Außenwelt. Es bricht einem schon das Herz, aber das magst du ja. Ne? Hast du ja schon gesagt, du freust dich ja, wenn Menschen bei deinen Büchern weinen. Also ist das okay?
Bisschen schon.
Ich verstehe das aber auch. Ich meine, du gibst ja auch sehr viel Mühe, dass das authentisch rüberkommt. Deswegen ist das mal einmal gestattet.
Danke dir.
Gerne, gerne. Und bei Juli ist es ja auch so, sie ist ja irgendwie auch von jetzt auf gleich so zumindest halbwegs Teil dieser prunkvollen Welt, wenn man das so sagen möchte, obwohl sie auch von einigen der Familie als Gefahr eingestuft wird und die nicht so wirklich Lust auf sie haben und eher denken, dass sie gleich zur nächsten Klatschpresse rennen wird oder einfach nur Geld möchte. Ja, also als Person hast du Juli ja auch schon vor so einigen Herausforderungen stehen lassen in ihrem Leben. Wie war es denn für dich beim Schreiben, sie immer wieder so vor neue Schwierigkeiten zu stellen? Tat sie dir auch selber leid oder hat es dir da auch so viel Spaß gemacht, so ein bisschen den Leidensweg zu konzipieren?
Also vermutlich sollte ich jetzt sagen, dass es mir sehr schwer gefallen ist.
Richtig.
Also es kommt drauf an. Also ich finde irgendwie so die Probleme, die sie hatte, sind so sehr einfach im Kopf, in meinem Kopf gewesen. Es war
Ja.
jetzt nicht irgendwie so stark irgendwie ausgearbeitet, sondern es war einfach da so ein bisschen. Und deswegen war es jetzt nicht irgendwie, oh Gott, was tue ich ihr da an, sondern es war irgendwie von Anfang an klar, dass diese Dinge passieren so in meinem Kopf. Aber also das ist nicht so schwer gefallen, tatsächlich diese ganzen Probleme reinzuschmeißen. Das war nicht so eine Herausforderung oder nicht emotional schwierig. Was dann eher emotional schwierig manchmal war, waren dann die Szenen zu schreiben, vor allem die gegen Ende hin,
Kann mir
wo
vorstellen.
diese Dinge dann so, ne, zusammenlaufen und alles auf einmal passiert. Und das zu schreiben, wenn man halt, ich finde vor allem, wenn man halt schon das ganze Buch geschrieben hat und dann ist man in diesen Punkten, auf die alles irgendwie so zuläuft und dann schreibt man die endlich und dann hat man ja schon diese Verbindung zu den Charakteren und dann ist das schon, da tut es einem dann schon leid auch. Aber ja, also die Szenen zu schreiben, die so sehr emotional sind, macht ja auch irgendwie am meisten Spaß, weil es ist ja das, worauf man irgendwie hinschreibt und gleichzeitig ist es auch immer irgendwie auch schwierig. Also es ist irgendwie so eine Kombi.
Kann ich mir vorstellen. Gerade weil es ja bei dir auch nicht immer undramatisch abläuft, ne? Und es halt
Nee.
schon einiges ist, was man da aushalten muss. Und ich kenne das ja selber von mir auf, wenn ich so lese, bin ich so, ach ja, ah, jetzt ist diese schöne Phase, wo sie sich mögen und Dinge unternehmen. Und trotzdem habe ich immer im Hinterkopf, bald wird es kommen, da kommt dieser Turning Point und dann ist wieder alles doof. Und ich möchte einfach nur das Buch in die Ecke werfen, beziehungsweise da, in dem Fall war es dann mein Laptop.
Bitte nicht den Laptop
Nee,
werfen.
nicht den Laptop, nee, das ist eh zu teuer. auch das Buch würde ich natürlich niemals werfen, weil es viel zu
Ist
schön
okay.
ist.
Ist okay. Ist okay.
Aber trotzdem weiß man so, oh, gleich wird mein Herz zerreißen. Ja, und bei Juli hat man ja eh schon, auch immer dieses, ich möchte sie in Watte packen, weil sie hat ja auch schon so viel durchgemacht. Es ist ja schon Teil des Buches, deswegen ist es nicht unbedingt ein Spoiler. Aber sie hat ja zumindest, das ist ja eine sehr schöne Überleitung, ein Ort, wo sie ja sicher und geborgen ist und da ja irgendwie auch so ihre Chosen Family ist, kann man sagen. Und auf die möchte ich kurz eingehen. Weil wie kann man auch nicht diese WG lieben? Vor allem diese wundervolle Ecke, diese berühmt-berüchtigte, was ist das? Ich
Die Ecke im
weiß nicht,
Flur.
Flur,
Genau.
ja. Werdet ihr beim Lesen dann erfahren, was es damit auf sich hat. Aber es ist schon wieder so ein kleines Detail, was ich einfach mega geliebt habe. Und ich musste immer sehr schmunzeln, weil ich mir dachte, oh Gott, ich würde mich wahrscheinlich auch jedes Mal daran
Ja.
verletzen. Aber du bringst sehr, sehr viel Feingefühl und Details rein in diese ganze WG und die Mitbewohner, Mitbewohnerinnen, die ja wirklich mehr sind als auch nur Freunde. Deswegen hast du persönliche WG-Erfahrungen, weswegen das einfach so geflutscht hat? Oder war es einfach irgendwie so, ja, es hat einfach geklickt beim Schreiben oder beim Plotten auch schon?
Ja, also die WG war ja quasi auch schon von Anfang an drin, auch die Leute, die da wohnen. Aber damals hatte ich noch nicht in der WG gewohnt, aber dann halt, als ich jetzt diese Version geschrieben habe oder halt die endgültige, da habe ich dann schon in der WG gewohnt und dann war das natürlich schon davon inspiriert und irgendwie zum Beispiel der Flur mit der Ecke, an der man sich stößt, das war bei uns in der WG, in der ich vorher gewohnt habe, war das so.
Ach echt,
Deswegen, ja,
okay.
da gab's den Flur mit der Ecke. Man hat sich nicht so oft dran gestoßen. Also ich glaube, ich habe mich am Anfang ein, zweimal dran gestoßen und dann auch nicht mehr. Aber
Ja.
es war dieser lange Flur, genau, der auf jeden Fall reingeflossen ist oder halt so Sachen wie, dass man sich dann merkt, wie die Leute ihre Kaffee oder Tee trinken, ne? Also wer trinkt das mit was? Und tatsächlich, was eigentlich ganz lustig ist, ja, also ich wusste erst nicht, wie ich das Buch anfange. Also letztendlich ist es mir leicht gefallen zu schreiben, aber ich war so, wo fange ich an? Wo beginnt die
Ja.
Story? Und dann wollte ich es an einem Tag anfangen Und dann klingelt es an der Tür und dann waren tatsächlich auch die Gerichtsvollzieher da, weil wir die Stromrechnung nicht bezahlt hatten.
Ah, okay.
Das war jetzt nicht wie bei Juli, weil es nicht ging, sondern einfach, weil in der WG, ne, wenn man nicht weiß, wer für was zuständig ist, dann passiert sowas vielleicht mal. Und dann hatte ich keinen Strom und bin halt in ein Café gegangen, um halt zu sagen, okay, ich wollte das Buch heute anfangen, ich muss jetzt irgendwo hin, wo es Internet gibt und so und Strom. Und dann bin ich dahin und dann war ich so, jetzt weiß ich, wo ich die Geschichte anfange. Also es ist so.
Ey, das ist ja echt total witzig. Also, aber ich kann das voll gut nachvollziehen, weil das ist halt wirklich eine Inspirationsquelle am Ende des Tages, ne? Aber mega, hätte ich nicht gedacht.
Ja, also der Strom, wir hatten zwei Tage später wieder Strom, also alles war gut. Es war einfach nur irgendwie die Rechnung an die falsche IBAN geschickt oder weißt du, irgendwie sowas war dann passiert. Ja. Aber es war so, dieser Moment war sehr lustig, weil das irgendwie dann ich so war, oh, jetzt weiß ich, wo ich die Geschichte anfange. Also das war dann irgendwie, es war sehr hilfreich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh Gott, das ist ja echt, das kann man sich wirklich fast nicht ausdenken, habe ich das Gefühl. Ne? Das muss das man irgendwie mal erleben. Wir haben ja aber auch noch eine zweite Figur, die dezent wichtig ist für diese Reihe, und zwar den guten Isaac, der ja irgendwie, weiß ich nicht, er kennt die Glanz- und Glamour-Welt Münchens wie seine Westentasche. Ob er das jetzt möchte oder nicht, ist eine andere Frage, denn innerlich ist er nicht wirklich glücklich, ne? Das hatten wir ja schon so ein bisschen angeteasert, und trotzdem kämpft er sich ja irgendwie so durch dieses Leben und lebt auch dieses Leben, auch als Assistent von Joachim Kronberger. Was ist denn Isaac für dich für eine Figur? Also hast du irgendwie so eine Art Message, die du durch Isaac an uns, die Leserschaft, bringen wolltest? Oder war es auch nur wieder ein Versuch von dir, dass wir alle Schmerzen erleiden, während wir lesen und Isaac einfach nur knuddeln möchten?
Nicht nur, es gibt eine Botschaft sozusagen, also Isaac war halt, ist ja, wie ich ja vorhin schon meinte, ist ja so ein Charakter, der so versucht, sich in so eine Form zu pressen, die ja nicht so reinpasst, und dass er dieser Sohn sein will, dieser Perfekte, der, um den man sich keine Sorgen machen muss. Und ich glaube, wenn ich so die Botschaft hinter seinem Charakter vielleicht so sehr, also sehr klein zusammenfassen will, hat man ja einmal auf jeden Fall den Aspekt mit den Träumen, weil ich meine, Dreams Made of Gold, ich meine, ist ja schon im Titel und das ist ja bei Julie und Isaac sehr zentral.
Ja.
Aber wenn ich so einen Satz kondensieren würde, würde ich so sagen, ja, so lebt nicht für andere, weil es bringt ja niemandem was. Jetzt mal sehr so zusammengestaucht. Ich glaube, das ist das, was Isaac ausmacht.
Ja, und Isaac ist wirklich eine sehr, sehr tolle Figur, weil man noch irgendwie durch ihn auch diesen Aspekt nochmal mehr wertschätzt, dass man einfach nicht für andere leben soll, sondern für sich selber. Und manchmal vergisst man ja sowas auch, weil man immer wieder versucht, das so gesellschaftlich irgendwie in eine Form zu passen. Und ob man das jetzt von seiner Familie aus kennt oder wirklich nur durch so Kleinigkeiten, ich glaube, jeder kann sich doch irgendwie ein bisschen in Isaac wiederfinden, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber zumindest.
Ja, ich wünschte, weniger Leute würden sich in ihm wiederfinden, sozusagen. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man vielleicht einen Charakter liest und denkt, okay, das hat so resoniert irgendwie mit mir.
Total. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, die beiden haben ja Träume und sind ja vor allem durch so ein zentrales Oberthema neben dem Kaufhaus und allem auch nochmal miteinander verbunden. Und zwar durch die Kunst. Und während. Ja, Juli ist ja schon sehr freiheitsliebend, kann man sagen, und sie will Maskenbildnerin werden und hat ja schon so ihren klaren Weg, weil sie das doch einfach macht. Das ist ja bei Isaac ein bisschen anders. Der malt heimlich in seiner Wohnung, wäscht sich immer sehr krass die Hände, damit keiner die Flecken sieht, versteckt auch seine Gemälde. Also das ist ja wirklich schwarz und weiß, wie die beiden so ihre Leidenschaft ausleben. Wieso hast du die Kunst gewählt, also das Malen, Zeichnen oder einfach dieses kreative Schaffen, was die beiden miteinander verbindet?
Ich weiß, glaube ich, echt nicht mehr so genau, warum jetzt ausgerechnet Kunst. Also ich weiß nicht genau, wie der erste Gedanke dazu kam.
Ja.
Was ich aber daran gut fand, war so dieser Aspekt, dass es eine Verbindung für die beiden schaffen kann. Also das war mir wichtig, dass sie irgendwas haben, was sie verbindet, obwohl ja sie sehr, sehr unterschiedlich aufgewachsen sind. Also das ist ja sehr gegensätzlich bei ihnen, aber ich wollte irgendwas, was sie sehr, sehr stark verbindet. Und was ich bei Kunst gut fand, war halt, dass man sagen konnte, okay, sie ist Maskenbildnerin und er zeichnet, und dann hat man quasi, sie machen schon irgendwie das Gleiche, aber doch auf unterschiedliche Weisen.
Ja.
Und das fand ich irgendwie schön dabei, dass es nicht ist, dass sie genau das Gleiche machen, sondern sich da quasi trotzdem, aber auch trotzdem darüber annähern können. Und ich glaube, Kunst kam so, also ich bin als Kind sehr gerne im Atelier von meinem Papa gewesen. Also wahrscheinlich kommt das dann so unterbewusst von so eigenen Erfahrungen oder von positiven Sachen. Aber genau, das ist so Kunst. Ich weiß wirklich nicht, weil in der ersten Version hatten beide auch noch andere Leidenschaften. Deswegen weiß ich nicht mehr genau, wieso der erste Funke kam. Aber ich weiß, dass so, als ich dann gesagt habe, oh, es muss Kunst sein, weiß ich noch, wie ich überlegt habe, warum es sinnvoll ist, dass sie genau das verbindet.
Ja, und das ist auch sehr schön, weil es ja auch einige Szenen gibt, wo sie beide das so zusammen ausleben oder voneinander, miteinander da sich weiterentwickeln. Das ist schon... Das hat schon auf jeden Fall was. Also da könnt ihr euch darauf freuen. Ich finde, es ist sehr, sehr schön gemacht gewesen. Gerade, dass die beiden auch irgendwie, auch wenn es unterschiedlich ist, das miteinander teilen, fand ich sehr schön. Und ich dachte mir, weil wir jetzt schon fast so ins Ende kommen, wollen wir vielleicht mal einen klitzekleinen Blick in die Zukunft werfen. Denn Band 2 und 3 erscheinen ja auch noch dieses Jahr und gar nicht so weit weg mehr in der Zukunft. Und diese ganzen Welten und Freundschaften verbinden sich ja eigentlich über die Reihe hinweg immer mehr miteinander. Ob jetzt zwischen Isaac, Matt, Lorena, Stella und Co. oder, wie ich jetzt hier genannt habe, der Chaos-WG. Besonders...
Guter Titel.
Ja, der Titel. Besonders in Band 3 findet das Ganze ja seinen Höhepunkt. Aber ich habe nichts gesagt. Freundschaft spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle in deinen Büchern. Und es ist dir ja auch wichtig, dass das ja auch wichtig, dass es uns auch klar ist, dass das ja, weiß nicht, dass Freundschaft einfach sehr wichtig ist und es nicht immer nur um Liebesgeschichten geht, sondern dass da ja auch viel mehr einfach auch dranhängt. Deswegen, wieso ist es für dich so zentral, nicht nur zu sagen, ja, ach, die Freundschaften, die sind mal so auf ein Kaffeetreffen oder mal ein Telefonat im Buch beschränkt, sondern dass die halt schon wirklich einen großen Plotpoint bei dir einnehmen?
Ja, also, dass Freundschaft wichtig ist, ist ja jetzt kein weltbewegend neuer Punkt, so, den ich da jetzt damit mache, so. Aber ich finde, also es ist ja eine Liebesgeschichte und ich lese auch gerne Liebesgeschichten und ich schreibe sie gerne und es macht sehr viel Freude, aber Liebe besteht ja eben nicht nur aus dieser romantischen Liebe, sondern sehr viel aus dieser freundschaftlichen oder auch der familiären. Das ist ja auch im Buch sehr zentral, zum Beispiel mit ihrer Oma oder so, ne? Dass man da diese
Verbindung hat. Also,
die Oma, richtig. Wir lieben Coletta.
Oh, also. Ja. 10 von 10. Und,
ja, und das ist halt auch dieses Ding mit der Freundschaft, dass einfach in meinem eigenen Leben das so einen riesigen Teil einnimmt und mir so wichtig ist. Und irgendwie, man hat ja immer diese großen Gesten und die Liebesbriefe für so romantische Liebe, aber eigentlich haben es ja auch die Freundin dem eigenen Leben irgendwie verdient, dass man für sie durch einen Flughafen rennt oder mit der Boombox vorm Fenster stehen, so ungefähr.
Ja.
Und ich fand das irgendwie super wichtig. Und ich meine, also mein Lieblingstrope in Büchern ist sowieso Found Family. Mhm. Deswegen ist es super wichtig, dass es auch in meinen Büchern drin ist, weil ich lese es auch am liebsten.
Ja.
Und das war einfach für mich irgendwie sehr, sehr zentral. Einfach weil es auch in meinem Leben so eine riesige Rolle spielt und ich einfach wundervolle Freunde habe. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen dann so eine Art Liebeserklärung an meine Freunde geworden, kann man vielleicht sagen.
Ah, das hast du schön gesagt, auf jeden Fall. Und man merkt es halt auch, ne? Gerade weil es ja auch durch die Beziehungen, die teilweise entstehen, ja auch in den Freundschaften, das heißt Probleme gibt, ne? Aber schon irgendwie ein paar neue Konfliktpunkte entstehen, dadurch sich auch manchmal neue Freundschaften ergeben, die man teilweise gar nicht erwartet hat in den Büchern. Ich war so, okay.
Ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Es gibt halt auf jeden Fall einige spannende Konstellationen und das, finde ich, macht es halt aber auch aus, weil es ist genauso wie das Leben. Manchmal wartet man sowas gar nicht und wird dann so überrascht. Deswegen passt es sehr, sehr gut rein. Für dich ist diese ganze Reihe und die Reise mit den Figuren ja aber auch schon beendet und du widmest dich bereits neuen Projekten. Was war für dich jetzt so als Fazit vielleicht auch während des Schreibens der Reihe am einfachsten? Und was fiel dir vielleicht etwas schwerer? Vielleicht auch gerne im Vergleich zu den Carters, nachdem du das beantwortet hast, weil das muss natürlich sein.
Ja, was mir aufgefallen ist, in der Regel fällt mir ein Buch leicht zu schreiben und dann wieder eins schwer und dann wieder eins leicht. Also es zieht sich nicht komplett durch, aber so, es ist so der Trend, den ich gemerkt habe. Mhm. Und bei der Reihe war es tatsächlich so, Band 1 ist mir sehr, sehr leicht gefallen, ja, eben weil ich die Story schon so gut kannte. Wenn man es, nimmt man, alle guten Dinge sind 3, ich habe es zum dritten Mal geschrieben, also war es irgendwie easy so. Aber Band 2 ist mir extrem schwer gefallen und ich glaube, das liegt eben an diesem Trennungsschmerz, der ja noch sehr präsent ist in dem Buch. Und ich glaube, man sagt ja manchmal, Sachen sind manchmal too close to home, so, mhm. Also wenn sich Sachen so zu real für einen selber anfühlen, und ich glaube, dass es deswegen schwieriger war, das zu schreiben. Also auf der einen Seite, wenn man aus eigenen Erfahrungen irgendwie ziehen kann, ist es irgendwie auch leichter, weil du weißt, was die Charaktere fühlen, aber gleichzeitig ist es auch schwer, in Worte zu fassen, weil es irgendwie so nah dran ist. Also es ist ja ein Gegensatz, mit dem ich da irgendwie gerungen habe bei Band 2. Ja. Und bei Band 3 war es aber tatsächlich auch wieder nicht ganz so leicht wie Band 1, aber Band 3 war so, ich habe mich ewig auf Lorena gefreut. Also ich habe ja wirklich...
Verständlich.
Also so, ja, Lorena ist halt so schon mein Lieblingscharakter. Man hat ja keine Lieblingskinder, aber irgendwie schon. Deswegen Lorena. und das, darauf habe ich mich halt schon ewig gefreut, ihre Geschichte zu schreiben. Und ich hatte das erste Kapitel auch, glaube ich, schon fast ein Jahr, bevor ich das Buch angefangen habe zu schreiben, hatte ich das erste Kapitel schon geschrieben, weil ich war irgendwie mal joggen. Ich weiß auch gar nicht, wieso, weil ich gehe nicht mehr joggen, aber ich war mal joggen. Mhm. Und dann währenddessen hatte ich auf einmal die komplette erste Szene von dem Buch im Kopf.
Mega.
Und bin direkt nach Hause, saß dann noch verschwitzt dahin, habe mich da hingesetzt an den Laptop, noch nicht geduscht, gar nichts, sondern einfach das noch runtergeschrieben. Und irgendwie war Lorena sehr präsent. Und das hat es irgendwie
Lorena
sehr...
Lorena halt. Gemacht.
Richtig. Lorena ist sehr präsent.
Ja.
Und bei den Carters war halt dieses Ding, da war es halt auch... Ich glaub, Band 3 ist mir da tatsächlich am schwersten gefallen. Mhm. Band 2 war da so der leichtere. Aber ich würde sagen, dass so im Vergleich zwischen den beiden Reihen ist die neue Reihe, also die mit dem Kaufhaus, ist jetzt ein bisschen näher an mir dran oder halt so ein bisschen, da habe ich noch mehr von mir selber quasi reingesteckt so, mhm. Und hatte weniger so Distanz, und ich glaube, das hat es auf der einen Seite, wie ich ja schon meinte, irgendwie leichter gemacht, weil man irgendwie sehr viel daraus ziehen kann, aus den Dingen, die man wirklich denkt, und auf der anderen Seite ist es halt auch schwerer, weil es so ein verletzliches Gefühl mit sich bringt. Also in den Katers steckt natürlich auch viel von mir, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich mit jedem Buch ein bisschen mehr traue, das ein bisschen mehr zu machen. Und ich glaube, das verändert den Prozess so ein bisschen.
Ja, das kann ich mir aber vorstellen. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessante Punkte, die du genannt hast. Och. Ich freue mich auch schon auf deine ganzen weiteren Projekte, muss ich ja sagen. Auch wenn ich ja schon neues, geheimes etwas lesen durfte, ja. Was ihr noch nicht
Darauf
kennt.
Freue ich mich auch.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber bevor es jetzt für dich gleich auf den heißen Stuhl geht, liebste Fam, was denkst du, wer aus deiner Carters-Reihe würde sich super gut mit einer von den Münchner Figuren, habe ich sie jetzt genannt, verstehen und warum? Also.
Oh, das finde ich eine richtig coole Frage. also wir hatten natürlich Alice, Garrett und Stella, die ja alle schreiben. Das heißt, die hätten da ja auf jeden Fall so ein gemeinsames Ding. Juli liebt ja Reality-TV. Mhm. Ich glaube aber, dass sie so aufgeregt wäre, dass sie keinen Ton herausbringen würde. Also sie würde sich wahrscheinlich mit keinem gut verstehen, weil sie einfach so starstruck wäre.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, das wär für sie auch schade so. Aber ich glaube, Sam würde sich mit der WG sehr gut verstehen.
Oh ja.
Aber ich glaube, er könnte da nicht wohnen. Weil es wäre ihm zu chaotisch.
Ja, oh
so.
Boah.
Aber er würde sich, ne, ja. Da wäre er raus. Aber ich glaube so, er wäre mit denen befreundet, so. Mhm. Lorena und Aphrodite würden sich gut verstehen.
Ja.
Da bin ich mir einfach sicher.
100%.
Das müssen wir jetzt nicht begründen. Das ist jetzt einfach so.
Ja.
Wir wissen warum. Matt und Milo, ich glaube, denen wären die Carters zu anstrengend.
Oh ja.
Ich glaube, das wäre denen zu viel. Das wäre so, ich glaube, die wären so ein bisschen raus.
Mhm.
Habe ich so das Gefühl. Adrian würde Milos Essen aber sehr lieben.
Oh, ja.
Er würde das sehr, sehr zu schätzen wissen. Und ich glaube, Isaac und Athena sind ja die Geschwister, die so die Familie zusammenhalten. Also ich glaube, darüber könnten die so voll die Verbindung herstellen.
Ja.
Also sie kennen so die gleichen Probleme. Und ich meine, Kat und Henry würden sich mit jedem verstehen. Das ist klar.
Logisch. Ach, natürlich. Aber, ich habe jetzt gerade auch überlegt, vielleicht wäre Kat so für Juli die Person, die sie so vielleicht irgendwie so schubsen könnte, sich zu
Genau, trauen. Die sie so rauslockt.
Ja.
Oh ja, das kann gut sein. Wenn es Kat nicht schafft, schafft es niemand.
Nee, das glaube ich nämlich auch. Oh, das hast du dir aber schön überlegt. Oh, das, da geht doch gleich mein Herz. Aber ich finde es gut, wie wichtig du diese Frage genommen hast. Weil
die Frage fand ich auch richtig cool. Also ich war so richtig so, okay, wie kann ich das verknüpfen? Da
hast du erstmal dein eigenes MCU in deinen Büchern
Richtig.
Sehr gut. Okay, aber bevor du gehst, bekommst du ja noch BQs, die kennst du ja noch nicht. Und unsere Burning Questions sind ja hier auf der Buchcouch manchmal ein bisschen fies, aber auch nicht so gemein. Also ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, wie sensibel man ist. Aber okay. Wir fangen mit einer sehr, sehr leichten Frage an, okay?
Okay, wir steigern uns langsam, das ist in Ordnung.
Vielleicht, ja, kommt drauf an.
Okay, shit.
Deutschland oder Amerika als Schreibsetting?
Deutschland.
Warum? Du musst es noch ein bisschen begründen. Also es ist
ja. Okay, es ist nicht nur so entweder oder. Okay. Also ich glaube, ich finde es cool, irgendwie über ein Setting zu schreiben, was ich gut kenne. Mhm. Also ich habe das jetzt so voll gemerkt beim Kaufhaus, dass mir das deutsche Setting sehr viel Spaß gemacht hat und ich habe das Gefühl, dadurch ist es nochmal näher an mir dran. Ja. Es fühlt sich nicht so weit weg an und nicht so surreal. Und ich glaube, das mag ich beim Schreiben ganz gerne.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich mochte damals, hätte ich niemals gedacht, dass ich Bücher mögen könnte, die in Deutschland spielen. Das ist jetzt aber total anders, weil ich das irgendwie richtig cool finde, wenn das so gefühlt vor der eigenen Haustür passieren könnte.
Ja, genau. Ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, so deutsches Setting hatte ja früher so was Verstaubtes, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich finde, es kann auch irgendwie so viel so Nähe herstellen, weil es dann auch so, du kannst ja Referenzen reinmachen, die halt irgendwie bei uns kulturell so ein Ding sind, ne? Ja. Also so, weißt du, so irgendwelche Serien oder so, die man, weißt du, die Pfefferkörner kann ich jetzt nicht in einem amerikanischen Buch erwähnen, zum Beispiel, weißt du, so solche Sachen. Und aber zum Beispiel auch bei den Carters in Band 2, den Roadtrip, den sie machen, das sind auch alles Stationen, wo ich selber mal war, weil es mir irgendwie wichtig war. Aber so in Deutschland habe ich das Gefühl, dass irgendwie, das ist, wenn man da wohnt, ist es vielleicht irgendwie leichter, darüber zu schreiben.
Ja, das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, Frage Nummer 2, vielleicht ist es auch ein bisschen obvious, trotzdem stelle ich sie dir. Mit Juli, Stella oder Lorena einen Tag in München verbringen und was würdet ihr unternehmen?
Okay, also ne, man könnte sagen, so Lorena auf jeden Fall. Ich glaube aber tatsächlich, also sie ist mein Lieblingscharakter, aber ich glaube, ich wäre am ehesten mit Juli befreundet tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das würde besser harmonieren und ich glaube, so ein Tag bei ihr in der WG, ewig lang frühstücken und dann irgendwie zusammen mit ihr in die Oper gehen. Das stelle ich mir sehr cool vor.
Oh, das ist cool. Ja? Das klingt nach einem guten Plan. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, dich da in der WG rum.
Und du willst es. Genau, das wär sehr cool.
Mal sehen, ob du Sitzplatz bekommst.
Ich sitze auch auf dem Fußboden, ist okay.
Ja, siehst du, dann perfekt. Da bist du, glaube ich, schon sofort eingeladen in der WG.
Richtig.
Dann möchte ich von dir wissen, Sexszenen oder Konfliktszenen schreiben?
Konfliktszenen, tatsächlich.
Ja.
Also, das ist so. Klar, Sexszenen schreiben hat auch seinen Reiz, auf jeden Fall. Ich finde es nur irgendwann schwierig, dass man sich nicht wiederholt. Also, dass man so, wenn man schon so 6 New Adult Romane geschrieben hat, dass man irgendwann so, ja, keine Ahnung, was ich da jetzt noch schreiben soll.
So ein Copy-Paste.
So richtig so den Absatz so, oder so, die Umschreibung hatte ich schon mal, weißt du, so. Mhm. Und ich finde aber, zum Beispiel Konfliktszenen ist ja wirklich das, worauf so das ganze Buch zuläuft. Mhm. Und dann quasi alles so aufgebaut, das alles Setup, du hast super viel aufgebaut und dann kommt die Konfliktszene endlich und alles, was du aufgebaut hast, kannst du da so reinfließen lassen. Das ist schon, das ist so sehr, ja, das hat sowas, das ist irgendwie satisfying, das dann zu schreiben. Das ist so richtig, man ist so, jetzt, darauf habe ich gewartet.
Das kann ich mir vorstellen, aber es ist ja wiederum auch schön, wenn man das dann auflösen kann, ne? Das ist auch wiederum sehr, sehr nice. Die Szenen lese ich auch immer super gerne, weil ich weiß, jetzt kriegen wir ein Happy End. Toll.
Genau, ja, das stimmt.
So, nächste Frage. Würdest du lieber eine Präsentation unter den strengen Augen der Kronberger halten müssen oder ein Wochenende in einem Hotel der Jordans arbeiten müssen?
Hotel der Jordans, glaube ich.
Oh ja, keine Präsentation halten? Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum nicht?
Nee, also ich glaube, das stelle ich mir stressig vor. Ich meine, eine Präsentation ist halt schneller vorbei. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte schon mal Lust, so beim Jordan Hotel irgendwie so ein bisschen. Also ich meine, ich habe ja mal gekellnert. Also ich könnte so, weißt du, so beim Frühstücksbuffet oder so könnte ich arbeiten.
Ah ja, siehst du?
Genau. Ich glaube, da sind meine Skillsets, glaube ich, besser.
Ja, also ich hätte eingesetzt. Ich hätte auch sehr Angst, eine Präsentation halten zu müssen. Vor allem als Frau. vielleicht am Ende.
Vor allem für Richard Kronberg.
Ja, also da ist ja Joachim eher noch milde. Sagen wir mal so im Vergleich. Das könnt ihr aber selber lesen, denn ihr werdet es lesen. Und wahrscheinlich ist euch dann auch die Hose nah voll, weil ihr irgendwie an so Schulpräsentation zurückdenken müsst. Fast
Oh ja,
so.
genau, den Flashback will man nicht.
Ja,
Nee.
es ist fast so ähnlich, wenn nicht sogar schlimmer, habe ich das Gefühl. Deswegen enjoy. So, wir kommen zur vorletzten Burning Question.
Okay.
Wir spielen jetzt nämlich Kiss, Marry, Kill
Oh nein! Oh Gott, okay.
mit den Covern und Titeln deiner neuen Reihe. Du
Okay.
musst dich jetzt also leider ein bisschen entscheiden zwischen deinen neuesten Babys. Ja, am besten auch immer mal aufzählen erstmal, weil ich glaube, die Leute kennen vielleicht die
Okay.
Reihenfolge noch nicht.
Genau, also wir haben Dreams Made of Gold, dann haben wir Love Made of Diamonds und dann haben wir Hopes Made of Pearls.
Genau.
Und also wenn ich mir so, ich mag den Titel Dreams Made of Gold am meisten. Also den Mary.
Ja.
Hopes Made of Pearls ist Kiss
Oh,
und
okay.
Love Made of Diamonds ist Kill, glaube ich.
Ja.
Obwohl, switche ich das nochmal? Ich mag halt das Wort Hopes,
Ja.
aber ich finde, Love Made of Diamonds passt halt sehr gut zu Band 2.
Oh, ey, das ist
Also es passt wirklich
ja.
sehr gut. Deswegen, ich glaube, ich switche nochmal. Also Band 1, Dreams Made of Gold, ist Mary. Kiss ist Love Made of Diamonds und Hopes Made of Pearls ist Kill. Und jetzt, okay, und jetzt die Cover, ne?
Ja.
Da ist Mary, also das Schönste finde ich, ist das letzte, Hopes Made of Pearls, weil ich finde, da hat man diese coole Kuppel drin.
Ja, das ist
Und irgendwie
mega.
finde ich das richtig schön, deswegen, das mag ich am meisten. Und bei den anderen zwei ist echt schwierig.
Ja, das
Weil, also
stimmt.
man sieht ja immer so einen anderen Teil vom Kaufhaus. Und ich weiß gar nicht genau, welchen ich am schönsten finde. Ich glaube halt bei, ich glaube dann würde ich sagen Kiss wieder Love Made of Diamonds und dann Kill Dreams Made of Gold, weil bei Love Made of Diamonds sieht man mehr vom Kaufhaus.
Ja, das stimmt. Ist auch sehr interessant, wie sich das abgewechselt hat jetzt, ne? Also, dass er quasi das einmal genau geswitcht, aber
Ja, stimmt,
ja.
stimmt,
Es
ja.
ist auch sehr, sehr schwierig, weil es wirklich voll schön ist. Und ich sage ja auch immer, ich wünsche mir New Edit Romance Cover, die sowohl schön sind, als aber auch was zur Geschichte
Das
aussagen.
stimmt, ja.
Und es ist halt genau so das. Und vielleicht erkennt man das auch teilweise gar nicht, weil man nicht so diese Verbindung schafft. Aber es ist am Ende halt wirklich immer das Kaufhaus von einer anderen Perspektive, genauso wie es ja dann bei den Protas der Fall ist. Deswegen.
Ach, das hast du schön gesagt.
Ne?
Das hast du
Ja,
schön zusammengefasst.
ja. Wir müssen das ja auch mal ein bisschen verknüpfen, ist ja klar. Eine letzte Frage habe ich noch an
Okay.
dich. Die ist ein
Okay.
bisschen spaßiger und nicht so
Okay.
angestrengt, okay?
Dann muss ich ja
Würdest
nicht mehr so angespannt sein. Sehr gut.
vielleicht, ja. Würdest du lieber einmal eine Mitternachtsparty mit den Kronbergers und Jordans schmeißen oder lieber zu der Silvesterparty der WG gehen?
Oh, das ist voll gemein. Ah, oh, shit. Oh, ich glaube, oh, es ist schwierig, aber ich glaube tatsächlich die Mitternachtsparty, weil mir ist schnell kalt. Und die
Stimmt.
Silvesterparty ist ja draußen. Und ich glaube, ich könnte es nicht so genießen, weil ich halt die ganze Zeit denken würde, mir ist kalt. Deswegen würde ich sagen, die Mitternachtsparty.
Ja,
Und
verstehe ich.
ich glaube, da passiert mehr seltsame Sachen. Und das finde ich sehr spannend. Also ich glaube, da macht man mehr Mist, so. Und dafür bin ich zu haben, auf jeden Fall.
Du
Und ich
kannst
meine,
ja
das Setting in so einem
ja,
verlassenen Kaufhaus
übel.
ist schon spannend.
Komplett.
Sorry, ich habe dich
Komplett.
unterbrochen.
Nein, ich wollte nur sagen, du kannst ja vielleicht die WG irgendwie mit einschleusen oder so dann, ne?
Genau, dass ich die mit einlade oder so, genau.
Ja, deswegen. Aber ich verstehe das mit Silvester sehr, sehr gut. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sich auch während der Silvesterparty ja davonschleichen. Das könntest du ja auch machen, könntest ja einfach in die WG.
Genau, stimmt. Dann, genau, weil man sich den Arsch aufreißt. Das stimmt, das Wegschleichen ist ein Thema bei den Silvesterpartys auf jeden Fall, ja. Aber so durch so nachts durch so ein Kaufhaus laufen, weißt du,
Boah.
so alles so dunkel und du hast die
Ja.
das stelle ich mir schon sehr lustig vor, auf jeden Fall. Und da schleichen sich Leute auch weg, wenn man sich
Das
richtig dran erinnert.
stimmt.
Das sind beides Partys, wo sich viel weggeschlichen wird. Das können wir so zusammenfassen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, es ist auch beides immer eine sehr schöne Party meistens, je nachdem, aus welcher Perspektive du es siehst.
Stimmt.
Ja, aber ich verstehe es. Ich glaube, ich hätte mich auch für die Mitternachtsparty entschieden, einfach nur, weil ich das Kaufhaus gerne mal in seiner Stille so erleben wollen würde.
Ja.
So, ja,
Ja.
auf jeden Fall. Das waren aber auch meine WQs. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr gut. Die waren gar nicht so fies. Es war
Nee, ich habe ja gesagt, es ist immer so
okay.
eine Perspektivsache, ne?
Ja,
Also,
ja.
ne? Aber es hat mich sehr gefreut, jetzt schon fast eine Stunde mit dir einfach über Dreams Made of Gold zu quatschen. Das kam mir irgendwie gar nicht so lange vor. Es hat super viel Spaß
Es hat
gemacht dafür.
sehr viel Spaß gemacht. Ich fand deine Fragen richtig toll. Also ich fand es auch
Danke.
richtig witzig, über manche Sachen nachzudenken. Ich so, oh, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber gut, dass ich es jetzt tue.
Ja, das freut mich sehr und ich hoffe natürlich, die Person, die das jetzt hier gerade hört, hat da genauso viel Spaß und hat entweder schon längst FAMs Buch vorbestellt oder die Reihe oder wird es zumindest jetzt tun, denn zumindest Teil 1 könnt ihr jetzt schon überall kaufen, wo es Bücher gibt. Absolute Empfehlung, also wenn ihr es jetzt noch nicht wollt, dann weiß ich auch nicht und ne? Schaut auch gerne nochmal bei den Mädels von der Blogtour vorbei. Wir haben uns alle sehr viel Mühe gegeben mit unseren Beiträgen.
Die
Und
sind
ja,
wirklich sehr schön geworden.
die
Die
sind
sind sehr
wirklich
schön
sehr
geworden.
schön. Da könnt ihr nochmal so ein bisschen Zusammenfassung von unserem Podcast jetzt bekommen, wenn ihr möchtet. Und ja, Farm ist von mir eine Ehre, dich wieder hier zu Gast zu haben. Es war sehr, sehr schön und hör bitte niemals auf, Bücher zu schreiben.
Es war sehr, sehr schön hier zu sein und das habe ich auch nicht vor, damit aufzuhören. Deswegen keine Sorge.
Sehr gut, sehr gut. Und ich entlasse dich jetzt in deinen wohlverdienten Release-Tag. Wir nehmen nicht an April ihren Release-Tag auf. Sie hat sich das jetzt verdient zu feiern. Ich stoße nachher virtuell auf dich an.
Vielen Dank.
Und wir hören uns nächste Woche nicht wieder, sondern in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Macht's gut. Tschüss.